Es ist wesentlich kühler geworden, ihr merkt es. Das Jahr ist vorangeschritten. Das Kirchenjahr ist vorangeschritten. Wir haben heute den 10. Sonntag nach Trinitatis. Apropos kühler geworden, als ich das letzte Mal in Wehna war, da habt ihr alle so gesessen. Das war bei der Verabschiedung von Ulf Beiderbecke. Die Westoberleninger waren nicht da, aber die anderen waren da. Was war das heiß an dem Tag, nicht? Wahnsinn. Es ist wesentlich angenehmer heute von den Temperaturen, und der Predigtext für den 10. Sonntag nach Trinitatis, über den heute in vielen Kirchen und Gemeinden gesprochen wird und nachgedacht wird, steht im 1. Korintherbrief. 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 5 bis 15. 1. Korinther 3, 5 bis 15. Ihr habt heute den besonderen Vorzug, den Predigtext in zwei Variationen zu hören und zu lesen. Ich bin so oldschool, ich habe die Luther-Übersetzung mitgebracht, und deswegen lese ich den Text nach der Luther-Übersetzung, und dann haben wir noch einige Augenblicke Zeit und jeder hat die Gelegenheit, den Text zu lesen, wie er dort an der Wand steht, und das ist, wenn ich recht orientiert bin, die Übersetzung nach Schlachter. Luther übersetzt so: Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Das sind Diener. Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und so wie es der Herr einem jeglichen gegeben hat, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder derjenige etwas, der pflanzt, noch derjenige, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der da begießt, die sind einer wie der andere. Ein jeglicher aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeglicher aber sehe zu, wie er darauf baue. Einen anderen Grund aber kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Denn wenn jemand auf diesem Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, alles wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst wird gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Soweit dieser Text nach Luther. Einige Augenblicke Gelegenheit, den Text noch einmal zu lesen. Jetzt ist er weg. Da ist er wieder. Ja, nützt alles nichts. Nützt alles nichts. Gemeinde muss manchmal auf den Prüfstand, besonders wenn es Zeiten gibt, in denen man so an einem Wendepunkt des Gemeindelebens steht, wenn der alte Pastor woanders neu eingeführt wird, wenn Wahlausschüsse berufen werden müssen und bestätigt werden müssen, wenn man sich fragt, wer wird's denn nun? Oder wenn neu nachgedacht werden muss über den künftigen Weg, dann muss die Gemeinde manchmal auf den Prüfstand, dann wird sie gecheckt, dann wird sie gescannt, dann wird gefragt, stimmen die Inhalte noch, stimmen die Abläufe noch, die wir uns hier zurechtgelegt haben, stimmt das noch, der Umgang miteinander, der Rechtgläubigkeitskoeffizient, stimmt der noch, die Missionseffektivität, ist die noch richtig? Ist das Erscheinungsbild, was wir haben, noch zeitgemäß? ich habe gesehen, eure Toiletten sind mittlerweile fertig, die waren lange im Bau. Aber auch hier im Gottesdienstraum, Kanzel brauchen wir so. Also ihr habt ja gar keine Kanzel mehr, das ist ja keine Kanzel, nicht? Sondern das ist ja so eine Ablage. Aber brauchen wir sowas überhaupt noch? Oder ist es heutzutage im Grunde genommen nicht angemessener, wenn die Redner oder Referenten vorne auf der Bühne auf und abtigern, ohne Manuskript? Mir persönlich wird immer ganz schwindelig dabei, wenn ich das sehe, aber das kann man immer häufiger beobachten. Also muss manchmal nicht wirklich alles auf den Prüfstand, was uns als Gemeinde ausgemacht hat. Mein Auto muss auch alle 2 Jahre zum TÜV und muss gecheckt werden. Manchmal muss die Gemeinde auf den Prüfstand. Muss sie das? Tatsächlich? Ich habe mal an einem unvergesslichen Sonntag nach einem Gottesdienst an der Tür 2 Damen verabschiedet. Die waren zum ersten Mal im Gottesdienst bei uns. Und auf meinen schüchternen Versuch der Kontaktaufnahme und auf den Versuch, sie einzuladen für Weiteres, schleuderten sie mir ihre geballte Verachtung entgegen angesichts der weltlichen Veranstaltung, die sie gerade erlebt hatten und diese Musik hier und die Predigt erst und so. Dann habe ich gedacht, Gemeinde muss nicht immer sich einem solchen TÜV aussetzen, so einem theologischen Überwachungsverein. Das hat sie wirklich nicht nötig. Andererseits, es gibt wirklich solche Zäsuren und solche Einschnitte im Gemeindeleben, da wäre es mal dran. Bevorstehende Veränderungen, Planungen, da muss man wirklich mal einen Blick drauf werfen. Und zwar so mutig, dass man gegebenenfalls auch bereit ist, Dinge zu verändern, was anderes zu machen als vorher. Oder reicht es mit dem, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir im Laufe der Zeit aufgebaut haben? Also, dass Leute von außen kommen und das Gemeindeleben beurteilen und das Erscheinungsbild beurteilen, das kommt immer wieder vor. Aber ich finde auch, dass Gemeinde Jesu Christi sich durchaus auch ein dickes Fell zulegen darf. Sie muss sich nicht von jedem, der von draußen reinschneit, beurteilen lassen. Sie muss sich wirklich nicht von jedem beurteilen lassen. Und sie muss sich auch nicht immer vergleichen lassen mit anderen Gemeinden. Es gibt ja so viele Gemeinden, die sind anders gestrickt als ihr hier. Die sind geisterfüllter und lebendiger und gläubiger und schrifttreuer und liturgischer oder was es immer auch sein mag. Nein, sie muss sich nicht immer vergleichen lassen. Ich bin ja nun auch schon einige Jahre im Ruhestand, wie meine Frau gerade ausgerechnet hat. Ich hoffe, ich lerne das noch. Diese ewige Vergleicherei, die lässt einen immer schlecht abschneiden. Man schneidet bei Vergleichen immer schlecht ab. Und ich hoffe, ich lerne das noch, dass ich mich dieser Vergleicherei dann endgültig auch verweigern kann. Aber vom Bibeltext darf man sich durchaus auf den Prüfstand stellen lassen. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer, wenn der Bibeltext das tut, und darum kommen wir auch nicht herum. Paulus stellt die Gemeinde in Korinth auf den Prüfstand. Und er durfte das, denn erstens, er hatte die Gemeinde gegründet, er war kein Outsider, sondern er hatte die Gemeinde gegründet, kannte die Leute, und zweitens hatte er Grund dazu, denn in Korinth brannte der Baum. Streit um Personen, Gezicke zwischen Fangruppen, Personaldebatten gibt es in der Gemeinde auch immer wieder mal, sind immer wieder auch hochinteressant. Das ist in der Gemeinde nicht anders wie in der Politik. Erleben wir im Augenblick ja auch, wir hören immer wieder, es gehe um Inhalte und nicht um Personen. Hören wir in jedem Sommerinterview, heute Abend wahrscheinlich auch wieder, in jedem Sommerinterview, wenn neugierige Journalisten danach fragen, wird Merz die nächsten beiden Landtagswahlen überstehen oder ist jemand anders in der Pipeline? Heißt der vielleicht Daniel Günther oder Hendrik Wüst? Also Debatten um Personen sind immer interessant. Und bei der SPD erst, du lieber Himmel, wird Klingbeil das überstehen und Frau Baas, was da in den kommenden Wochen und Monaten auf sie zukommt. In der Gemeinde ist das im Grunde genommen genauso. Paulus, er hatte die Gemeinde in Korinth gegründet. Aber der predigte so trocken. Den konnte man im Grunde genommen, dem konnte man nicht zuhören. Das haben die Korinther aber erst gemerkt, als dieser Apollos kam und sein rhetorisches Feuerwerk auf der Kanzel zündete. Den hörten sie gerne. Von Paulus erzählte man sich auch noch ganz andere Dinge. Aus Troas, aus der Gemeinde, erzählte man und hatte man gehört, dass jemand bei Paulus eingepennt war. Und er saß dummerweise auf der Fensterbank und fiel aus dem Fenster, war dritter Stock. Und als der junge Mann unten ankam, war er tot. Nicht für lange Zeit. Paulus hat dafür gesorgt, dass sich die Situation veränderte. Aber so war er. Er war kein großer Redner. Und nun sind Gespräche über Personen in der Gemeinde natürlich nicht verboten. Und dass wir unsere Vorlieben haben mit der Gemeinde bezüglich dem einen oder anderen oder der einen oder der anderen, das ist auch so. Und das ist auch nicht verboten, dass man diesem oder jenem Mitarbeiter seine besondere Wertschätzung zuteil werden lässt. Das ist völlig klar. Das Problem in Korinth aber war dies. Die Gemeinde in Korinth hatte über all den Debatten ihr Bild von Gemeinde verloren. Ihnen war das Bild von Gemeinde verloren gegangen. Sie hatten das Verständnis von dem verloren, was Gemeinde ist. Die Christen von Korinth waren zu so etwas wie zu einer Personalgemeinde geworden. Da, wo eine Person alles in der Hand hält und wo eine Person sagt, wo es lang geht und wo man sich an einer Person orientiert und alle integrative Kraft in seiner Hand hält, da ist der Tod im Topf. Natürlich kann man Verehrung dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegenbringen. Das ist so, aber wenn der da predigt, komme ich gar nicht erst. Oder wenn der es wird oder die, dann trete ich aus. Kennen wir ja auch. Ich meine hier nicht, aber gibt es. Gibt es ja auch. Und so erinnert Paulus die Gemeinde ans Fundament, an den Grund, auf dem ihr steht. Einen anderen Grund, schreibt er, kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Nicht, ja, wie heißen eure großen Nummern hier? Nicht Terhaseborg oder Streim oder Meier oder so. Das ist nicht der Grund, auf dem Gemeinde steht und auf dem sie gegründet ist. Die Gemeinde gründet nicht auf Personen und auch nicht auf den Pastoren, die hier gedient haben, mehr oder weniger, meist mehr gesegnet. Die Gemeinde gründet darauf nicht. Besinnt euch auf den Grund, schreibt Paulus an die Korinther und auch an die Veneraner. Auf dem Gemeindeprüfstand ist dies das entscheidende Kriterium. Ist Christus der Grund eures Lebens? Oder reden wir nur noch nebulös von christlichen Werten, die zu bewahren seien, gerade in der politischen Debatte, die wir im Augenblick erleben? Aber ist Christus der Grund? Ist die Person Jesus der Grund, auf dem wir leben, das entscheidende Fundament? Lernen wir von dem, was er gesagt hat, zum Beispiel? Lernen wir von dem, was er zum Thema Frieden gesagt hat? Lernen wir von dem, was er zum Thema Liebe gesagt hat? Oder Vergebung? Fällt mir schwer. Ich habe aus meiner Vergangenheit auch noch ein paar Leute, mit denen habe ich eine Rechnung offen. Lernen wir von dem, was er zum Thema Besitz gesagt hat. Lassen wir uns in der Begegnung mit ihm überzeugen zur Umkehr und lassen wir uns in der Begegnung mit ihm darauf ein, zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Wer sind wir? Wir sind nicht der Grund. Ist übrigens ein Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel. Die Frauen am Ostermorgen kommen zum Grab. Nicht, weil sie an die Auferstehung glauben, sondern weil sie da was zu tun haben. Es war ein Leichnam einzubalsamieren. So geht's los mit einer sehr traurigen Veranstaltung. Das ist der Zeitpunkt, von dem an es losgeht. Oder denkt an Israel. Israel, das Volk Israel, Und du lieber Himmel, was ist der Grund für Israels Berufung? Es ist nicht eine gloriose politische Geschichte. Das Bekenntnis Israels lautet, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Es ist ein Bekenntnis der Schande. Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, aber der Herr führte uns heraus mit mächtiger Hand und mit starkem Arm. So beginnt die Sache mit dem Glauben und die Sache mit der Auserwählung, nicht mit einer großartigen nationalen Identität, sondern mit einem Schuldbewusstsein, nicht mit einer nationalen Identität, deren Größe man uns in diesen Tagen auch in besonderer Weise von einer bestimmten Partei wieder erklären will, sie sei so notwendig. Lassen wir uns neu von ihm zur Umkehr bewegen, ist die Frage vor diesem Jesus. Und schließlich geht es uns um ihn oder irgendwie dann doch auch um unser Erscheinungsbild, um die Attraktivität, die wir an diesem Ort darstellen können und darstellen mögen und um unsere Akzeptanz in der Gesellschaft. Das Fundament der Kirche, sagt Paulus, ist eine Person, keine Idee. Eine Person. Es geht in der Gemeinde Jesu Christi nicht darum, Werte zu bewahren oder wiederzugewinnen, sondern es geht in der Gemeinde Jesu Christi um eine Beziehung, um einen Kontakt, um eine Begegnung. Mich hat das erinnert an eine große Nummer in der evangelischen Theologie des 20. Jahrhunderts, an Emil Brunner, hat unter anderem an der Universität in Zürich Theologie gelehrt und hat Anfang des 20. Jahrhunderts eine Vorlesungsreihe in Zürich gehalten mit dem Titel Wahrheit als Begegnung. Wahrheit als Begegnung, zu wem wir gehören, wird sich daran zeigen, wie wir Begegnung gestalten. Auch untereinander. Begegnung. Wahrheit als Begegnung. Also der Wahlkampf, den wir im Augenblick erleben und die sich rapide verändernde politische Parteienlandschaft, hat die Zerrissenheit unserer Gesellschaft offenbart. Wir leben in einer völlig zerrissenen Gesellschaft, in der Begegnung immer komplizierter wird. Und die Auseinandersetzungen, so wie sie in den sogenannten sozialen Medien geführt wird, lässt einen schon ein bisschen ratlos zurück. Das geht bis in die Familien hinein und auch bis in die Gemeinden hinein, die Zerrissenheit der Gesellschaft. Ich glaube, dass die Situation, die wir erleben, uns erinnern sollte an die, nochmal ein Ausflug in die Theologiegeschichte, an die theologische Erklärung von Barmen 1934. Als es darum ging, im Irrsinn des aufziehenden totalitären Staates Orientierung zu geben. Und in der zweiten These von Barmen heißt es, Jesus Christus ist Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen. Und wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche in unserem Leben, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und der Heiligung durch ihn bedürfen. Zitat Ende. Also, darauf kann man bauen. Und nun sagt Paulus der Gemeinde, jeder sehe zu, wie er darauf baut, was für ein Material er wählt, aus welcher Motivation heraus er baut. Ihr seid nämlich Gottes Mitarbeiter, sagt Paulus. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gottes Mitarbeiter. Will ich das? Bin ich das? Ich glaube allerdings, dass Paulus das nicht mit dem Hintergedanken geschrieben hat. Nun, gebt euch mal Mühe und kommt mal in die Hufe in dem, was ihr tut als Gemeinde hier vor Ort. Macht mal zu, bewegt euch und macht inne. Sondern ich glaube, dass Paulus das gemeint hat. Beachtet, ihr seid Mitarbeiter und nicht die Herren über die Gemeinde. Ihr seid Mitarbeiter, nicht die Architekten des Baus. Bei allem, was ihr an Kollekten und Opfer geht, ihr seid nicht die Finanziers oder die Generalplaner, ihr seid Mitarbeiter. Das ist wichtig. Ohne Frage, wichtig, sonst wäre es hier nicht erwähnt im Text. Aber Mitarbeiter wie der links und rechts neben dir auch. Nicht anders. Es ging Paulus um die Einheit der Gemeinde. Um das, was sie gemeinsam ausmacht, die Gemeinde. Es ging ihm nicht um Gleichmacherei, sondern um die Einheit, die bei all diesen Personaldebatten, die sie hatten, gefährdet war. Also man kann sicherlich die Frage stellen, ob Paulus mit den ganzen Bildworten, die hier im Text vorkommen, so aus heutiger Sicht ein glückliches Händchen gehabt hat. Jedenfalls unter literarischen und unter materialtechnischen Aspekten. Also baut nicht auf Holz, sagt er ja, brennt weg, aber Holz empfinden wir heute als einen sehr respektablen Baustoff. Ich würde auch gerne in einem Holzhaus wohnen. Jedes Mal, wenn wir an einem Holzhaus vorbeifahren, sage ich meiner Frau, das ist ein schönes Haus, würde ich gerne drin wohnen. Also Holz, ein respektabler Baustoff. Und Gold und Silber, was ja so als großartigen Baustoff hinstellt, das ist schnell weggeschmolzen, wenn so eine Bude mal abfackelt. Also von wegen beständig, da ist nichts beständig. Aber ich glaube, darum geht es ihm. Ja, das gibt es, meint Paulus. Es gibt ein Engagement in der Gemeinde, das sieht nach ganz großem Kino aus. Aber im Grunde ist es nichts weiter als Theaterdonner. Gibt es. Überall da, wo Christus nicht das Fundament ist, sondern wo er Instrument ist, um sich in Position zu bringen. Überall da. Überall da, wo Christus nicht der Grund ist, sondern als Begründung für unsere Interessen dient. Und doch, letzter Gedanke. Habt ihr noch so viel Zeit? Ja. Letzter Gedanke. Und doch, wenn ich den Text richtig verstehe, dann braucht und will Gott eure Mitarbeit. Er braucht sie und will sie und er will nicht ohne euch, denn er braucht und er will eure Vielfalt und die Unterschiedlichkeit, mit der ihr hier heute Morgen aufgeschlagen seid, die Unterschiedlichkeit eurer Talente. Die Sache mit dem Feuer des Gerichts, ja, dass unser Werk überprüft, das ist auch so eine Sache mit dem Feuer des Gerichts. Es gibt berühmte Gerichtsprediger, die gerne über das Gericht gepredigt haben und wenn die predigten, dann sah man den Höllen- und Schwefeldampf hinter ihnen schon aufsteigen, das gibt es. Ein altes Bild übrigens, die Sache mit dem Feuer des Gerichts, das in den alten orientalischen Religionen durchaus eine große Rolle gespielt hat, auch im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. Vor Gott geht her eine verzehrende Flamme, sagt der Prophet Joel. Oder er ist wie das Feuer des Schmelzers, und wie die Lauge der Wäscher, Maleachi, habt ihr natürlich alle im Kopf, diese zentralen Stellen der Bibel. Und selbstverständlich ist Paulus in dieser Bilderwelt zu Hause gewesen. Deswegen führt er auch die Sache mit dem Feuer des Gerichts an. Christliche Volksfrömmigkeit hat allerdings, ich sage das mal ein bisschen wertend, christliche Volksfrömmigkeit hat durchaus den Fehler gemacht, daraus realistische Brandszenarien zu entwickeln. Die Malerei des Mittelalters hat sich an der Stelle hemmungslos ausgetobt. Und eine unserer großen und wesentlich älteren Schwesterkirchen, für die ich großen Respekt empfinde, hat gemeint, die Lehre vom Fegefeuer entwickeln zu müssen. Das ist uns fern, ganz fern. Das Evangelium, die gute Nachricht dieses Textes, ist die hier, auch im Verbund mit diesem Bild. Unsere Aufgabe ist es schon, auf die Motivation zu achten, die uns treibt, wenn es darum geht, in der Gemeinde Position zu beziehen. Aber niemand von uns ist die Instanz, die ein letztgültiges Urteil fällt über den Einsatz und über die Arbeit des anderen. Und niemand kann diesen Anspruch geltend machen, über den wirklichen Wert eines Engagements zu urteilen. Niemand. Bedeutet übrigens keineswegs, man weiß nicht so recht, was dabei rauskommt bei dem, was ich einsetze und tue. Man weiß ja nicht so recht, ob es reicht, ob es richtig ist. Das ist damit nicht gemeint. Wenn Jesus in die Mitarbeit ruft, dann bedeutet das frei werden. Wenn Jesus in die Mitarbeit ruft, dann bedeutet das frei darüber nachzudenken, was unser Beitrag sein könnte, was unser Baumaterial sein könnte, das wir einbringen. Frei sind wir auch, was das Resultat angeht. Das uns manchmal ganz verzweifelt werden lässt, weil wir den Eindruck haben, ist nicht so dolle gewesen mit unserem Leben. Wenn Jesus in die Mitarbeit ruft, sind wir von diesem Urteil frei. Denn Leben und Gottes Zukunft, nein, wir verdienen sie uns nicht. Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade. Dabei bleibt's aus Freundlichkeit Gottes. Aber er will euch. Das ist das Fundament. Unser Leben hat ein Fundament. Liebe Leute in Wiener und Westoverledingen und wo immer ihr lebt. Habt Vertrauen, dass das trägt, dieses Fundament. Auch wenn ganz und gar in Frage gestellt zu sein scheint, was wir so auf den Weg gebracht haben, wo Jesus Christus der Grund ist, bricht nichts zusammen.